Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Fachkräftemangel, Digitalisierung und auch das Thema künstliche Intelligenz prägen derzeit den Bereich Personalmanagement. Im Bereich Workforce Management ist Atos Software tätig. Über die Marktbedingungen, KI-Chancen und Aussichten möchte ich heute im Podcast-Interview mit Herrn Leiber. Er ist Finanzvorstand bei Atos Software sprechen. Hallo Herr Leiber, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Krüger, es freut mich sehr.
Herr Leiber, ich hatte es jetzt eingangs schon einmal grob angeschnitten und trotzdem an Sie die Frage, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
Ja, super gerne. Also Atos ist Spezialist für Workforce Management. Was heißt das? Im Kern, wir helfen Unternehmen damit, ihre Personalbedarfe zu ermitteln. Also wann brauche ich, wie viele Mitarbeiter, mit welchen Skills, zum Beispiel auf der Intensivstation in einem Krankenhaus. Dann habe ich diesen Personalbedarf und dann versuche ich das verfügbare Personal unter Kenntnis sämtlicher Skills dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unter Kenntnis der regulatorischen Rahmenbedingungen, der Arbeitszeitmodelle und so weiter und so fort, bis hin zu den Wünschen von den Mitarbeitenden zu verplanen, um möglichst eine passende Coverage, so nennt man das, zu haben, also möglichst wenig Unterdeckung und Überdeckung zu haben. Und wenn mir das gelungen ist, das kann ich entweder über einen Planungsprozess über das System machen oder ich kann die Mitarbeitenden selber einladen, über das System diesen Plan zu machen. Wenn mir das gelungen ist, dann arbeiten die Mitarbeitenden später. Es wird ad hoc noch irgendwelche Probleme geben, die man ausgleichen kann, also wo man Springer einsetzen kann, wo man Ersatzkräfte einplant. Und diese geplanten oder die tatsächlich gearbeiteten Zeiten werden anschließend über unser System erfasst, bewertet mit allen Zuschlagsregeln, die der Tarifvertrag meines Erachtens zulässt, bis hin zu dann einer Übergabe an ein x-beliebiges Lohn- und Gehaltssystem, sodass auch korrekte Löhne für die Mitarbeitenden ausbezahlt werden. Das machen wir. Das ist quasi so die Infrastruktur für Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen, sei es ein Krankenhaus, sei es ein Logistikzentrum, sei es ein Produktionsunternehmen, sei es ein Handelsunternehmen, egal was. Man kann sich immer den gleichen Prozess vorstellen. Und dazu liefern wir Cloud- und Subskriptionslösungen, also Software. Wir liefern Beratungsleistungen, die unterstützen bei den Prozessen, aber auch bei der Implementierung der Lösungen. Und wir stellen sozusagen den fortlaufenden Betrieb für unsere Kunden in diesem Aspekt sicher.
Gibt es für Sie eine Branche oder einen Bereich, der in den kommenden Jahren da besonders in den Fokus rücken könnte oder wo es noch besonderes Aufholpotenzial gibt, nenne ich es mal?
Man muss wissen, wir sind jetzt schon sehr, sehr breit in vielen, vielen Branchen unterwegs. Also wir haben, 20% unseres Umsatzes machen wir in etwa mit Krankenhäusern, 20%, ein bisschen mehr, vielleicht sogar mit dem Bereich Retail. Wir haben Multi-Service-Unternehmen, das sind Facility-Manager, wie eine Visa zum Beispiel, aber auch andere, die ganz unterschiedliche Bereiche machen, von Sicherheit bis Gebäudereinigung etc. Natürlich auch Produktion, das ist in Deutschland ein sehr, sehr starker Bereich, bei uns in etwa ein bisschen über 30%. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Wenn man was sagen kann, dann gibt es gerade im Bereich der Kliniken doch einen starken Nachholbedarf. Da ist noch viel auch an Konsolidierung möglich, wo also unterschiedlichste Systemwelten, die meinetwegen bei größeren Klinikverbünden mit eingekauft wurden, als man eben viele Krankenhäuser in den Verbund hinzugenommen hat, dann irgendwann mal zu konsolidieren sind. Dann gibt es in der öffentlichen Hand sicherlich noch viel Altsysteme, die zu konsolidieren sind. Aber wirklich unser Wachstum ist immer da, wo sie stundenbasiert geplante, vergütete Mitarbeitende vorfinden und idealerweise Bedarfsschwankungen können sie auch im Logistikbereich finden. Also es ist wirklich sehr, sehr breit.
Wie muss man sich bei Ihnen die Wettbewerbssituation vorstellen?
Ja, Wettbewerb, ich hatte es gerade vielleicht schon ein Stück weit angedeutet, das Thema Zeitwirtschaft, ein Teil unserer Lösung, nämlich die reine Erfassung von Zeiten und dann die Bewertung von Zeiten, das gibt es schon sehr, sehr lange. Was wir hinzugenommen haben, ist stark dieser strategische, der Planungsbereich, die Optimierung. Und dafür braucht man eben auch zunächst den Forecast, also die Bedarfsprognose, wann brauche ich wie viel Personal. So, und gerade im Bereich Zeitwirtschaft, da finden Sie, ich glaube, wir haben letztens eine Studie gemacht, da sind so 800 Unternehmen in Europa aufgetaucht, nur in den Bereichen SMB, also Mittelstand, und bei größeren Unternehmen, also sehr, sehr fragmentiert. Viele von diesen Unternehmen aus den 80ern, also schon aus dem letzten Jahrtausend, wenn man so sagen will. Und da ist also viel, viel Konsolidierung möglich. Und wir haben also einmal diesen stark fragmentierten Markt, Wettbewerbermarkt. Dann haben wir in unterschiedlichsten Regionen in Europa jeweils wieder unterschiedliche Player. Und wir haben für multinationale Unternehmen, wie zum Beispiel unsere Kunden Barry Callebaut, ein großer Schokoladenhersteller, wie zum Beispiel Heineken, haben wir ein paar angelsächsische Anbieter, also überwiegend US-amerikanische Anbieter, die, wie wir, auch global für Unternehmen in vielen, vielen Ländern dieses Thema Workforce Management anbieten.
Jetzt hatten Sie gerade auch schon die öffentliche Hand angesprochen. Also in Sachen Digitalisierung gibt es, glaube ich, wenig Unternehmen, mit denen man da besser drüber sprechen kann als mit Ihnen. Jetzt heißt es immer, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung, ich nenne es mal, hinterherhinkt. Also gerade auch in der Corona-Pandemie wurde es ja besonders deutlich. Wie sehen Sie hier die Lage?
Zum einen, dadurch, dass es so in der Presse ist, es muss wohl was dran sein, da ist auch irgendwo was dran. Aber ich möchte ganz bewusst auch mal von positiven Beispielen sprechen. Also es gibt tatsächlich tolle Prozesse, zum Beispiel die Landeshauptstadt München, die haben über unsere Lösung ihren gesamten Personaleinsatz in vielen, vielen Bereichen optimiert. Da läuft vieles auch in Deutschland richtig. Es gibt aber noch viel Nachholbedarf und da kann man noch einiges machen. Also da können andere Kommunen immer da, wo sie in der Kommune ja Kundenfrequenzen haben, den Personalabsatz optimieren. Und das wird den ein oder anderen Bürger, die Bürgerin, dann auch freuen, wenn man eben die Zeiten verkürzt, um meinetwegen bei der Stadtverwaltung einen Antrag zu stellen. Also, ich will es nicht kleinreden. Es gibt einen starken Nachholbedarf. Es gibt aber viele positive Beispiele, an denen können sich Unternehmen in Deutschland orientieren. Der Nachholbedarf liegt aus meinem Dafürhalten ganz besonders darin, dass vielleicht die Haltung sich verändern muss. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die haben etwas in unserem Bereich. Also die haben eine Zeiterfassung oder eine Zeitwirtschaftslösung und kriegen damit die Pflicht irgendwie so hin. Also die organisieren, schaffen es, Mitarbeiter die Zeiten zu bewerten, die gearbeitet werden und diese bewerteten Zeiten dann in einem Gehaltssystem erarbeitet zu geben. Aber der ganze Bereich der Optimierung findet nicht statt, also Planung, Forecast etc. Da liegt einiges brach. Dann liegt zuweilen einiges brach, in dem Unternehmen, und da haben wir jüngst nochmal nachgeschaut, ich glaube, in Europa sind es deutlich mehr als 50% und in Deutschland würde ich sagen, gerade im Enterprise-Bereich, also bei großen Unternehmen und im Mittelstandsbereich teilweise noch 70-80%, die in unserem Thema noch On-Premise-Lösungen, also Lösungen haben, die sie selbst betreiben, die nicht in der Cloud laufen. Und das hat für sich genommen, ist das nur ein Betreibermodell. Aber über diese Cloud-Angebote finden Sie dann den Zugang zu KI und den haben Sie sonst nicht, wenn Sie nicht sozusagen diesen Wechsel irgendwann angehen. Also da ist noch viel Potenzial für Unternehmen in Deutschland, aber auch in Europa zu stemmen.
Wie sehen Sie den Fachkräftemangel?
Fachkräftemangel ist unterschiedlich in unterschiedlichen Branchen. Im Gesundheitssektor, im Krankenhausbereich ist der natürlich sehr, sehr ausgeprägt. Man hört es immer wieder und auch da kann man gerade über die Optimierung des Personaleinsatzes einiges machen, indem man eben vermeidet, dass man das Personal zur falschen Zeit eingeplant hat. Vieles kann man auch darüber machen, indem man Mitarbeitenden selber in diesen Planungsprozess integriert. Dadurch erhöht man die Mitarbeiterzufriedenheit und kann dann über die Mitarbeiterzufriedenheit die Attrition oder die Fluktuationsquoten reduzieren. Also da gibt es noch ganz tolle Beispiele von einem Kunden, um das mal zu nennen, der Kunde Hermes Fulfillment, das ist ein Logistikunternehmen, ein großes Logistikunternehmen in Deutschland, die gerade über die Einführung einer partizipativ ausgestalteten Planung, also wo Mitarbeitende sich selber auf angebotene Schichten verplanen, ihre Quoten in diesem Bereich deutlich verbessert haben und damit eben auch als attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wahrgenommen werden.
Sie hatten es gerade schon mal kurz angesprochen, das Thema künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt das für Ihr Unternehmen schon?
In vielerlei Hinsicht. Also wir haben das, glaube ich, eine langfristige strategische Planung gemacht für unsere Produktentwicklung, wo wir 2016 den Weg in die Cloud begonnen haben, dann 2020 dies auch mit einer systemarchitekturseitigen kompletten Veränderung unserer Produkte zu einer sogenannten Cloud-Native-Lösung, die uns erst geöffnet hat für sämtliche Drittanbieter. Und heute sind das dann zum Beispiel eben auch Large Language Models, die mit zu integrieren in unsere Plattform. Das haben wir 2023 abgeschlossen und konnten uns jetzt seit 2024 auf das Thema KI und künstliche Intelligenz fokussieren. Ist aus unserer Sicht ein Thema, das ist ganz sicher transformativ. Es wird Produktivität, es wird Effizienz verbessern. Es wird aber auch Möglichkeiten schaffen, um viel einfacher mit Systemen zu interagieren. Also was dann erstmal den Nutzungsgrad erhöht. Ich gebe dann ein schönes Beispiel, wo man eigentlich ganz gut sehen kann, wie das für alle Stakeholder in so einem Prozess zum Vorteil ist. Ich habe jetzt jüngst letzte Woche einen Prototyp bei uns gesehen. Mitarbeiterin möchte ein verlängertes Wochenende in Urlaub fahren, stellt diesen Antrag über den KI-Agenten bei uns in unserer Lösung und fragt, wann ist die beste, wie kann ich das Beste aus zwei Urlaubstagen herausholen, aus ihrer Sicht. Dann wird geprüft, okay, wann gibt es welche Brückentage und wann kann man sozusagen mehr Urlaubstage daraus generieren. Damit erschöpft es sich eben nicht, sondern das System prüft, weil die Daten im System drin sind, zu gleichem Zeitraum, wann sind auf der Station, meinetwegen im Krankenhaus oder bei einem Logistiker, schon wie viele Urlaubsanträge vorhanden. Also wann passt diese Kombination aus Brückentag nehmen mit der Idee, eine Stabilität für die Organisation auch hinzubekommen. Wann passt das am besten? Und da werden nicht nur die schon gestellten Urlaubsanträge, sondern auch der Forecast unseres Illness Rate Forecasting KI-Systems oder die Personalbedarfsprognose für diesen Zeitraum mit berücksichtigt, sodass ich einerseits die Mitarbeiterin glücklich mache, ein optimiertes, verlängertes Wochenende, hoffentlich bei schönstem Wetter, zu verleben zu können und gleichzeitig aber auch die Organisation sicher sein kann, dass die Stabilität nicht gefährdet ist, sondern dass eben meinetwegen die Intensivstation über dieses Wochenende auch unter Berücksichtigung von erwarteten Krankheitsquoten für dieses Wochenende ja stabil ist. Also das macht, glaube ich, einen guten Eindruck, was man mit KI alles machen kann. Und das kriegt man theoretisch auch so schon alles aus dem System raus, aber es müsste die Mitarbeiterin, es müsste der Vorgesetzte in vielen Dialogen suchen und über diesen KI-Agenten geht das alles wie von Zauberhand. Immer noch ein Prototyp, kommt bald raus, hoffentlich noch in diesem Jahr.
Sehen Sie denn auch beim Einsatz von KI Gefahren?
Wir sind ja für Unternehmen im Enterprise-Bereich wie auch im SMB-Bereich besonders tätig. 80%, über 80% unseres Umsatzes machen wir mit Unternehmen größer 1000 Mitarbeiter und 15% des Umsatzes mit Unternehmen zwischen 100 und 600, 700 Mitarbeitern, so ungefähr, mit ein bisschen Grauzonen zwischen den beiden Bereichen. Und da können Sie sich vorstellen, dass nicht nur das Thema KI, da komme ich aber gleich drauf, sondern auch andere Themen wie Datenschutz, wie Cybersicherheit. All das sind Themen, die diese Unternehmen umtreiben und für die unsere Lösungen eine Antwort geben müssen. Natürlich sind unsere Lösungen in der Cloud auf einem hochprofessionellen Hyperscaler positioniert und sind DSGVO-konform, also müssen die Datensicherheit sicherstellen können. Sie sind hochgradig resilient hinsichtlich Cybersecurity und da investieren wir gemeinsam mit unseren Kunden, aber wir insbesondere auch vom System fortwährend ein. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für das Thema KI. Deswegen ist es zu einfach zu denken, man könnte jetzt einfach nur so ein Chatbot da oder einen Agenten ansetzen, sondern es muss gleichzeitig mitgedacht werden. Wie kann sichergestellt werden, dass Themen wie ein AI Act, wie die Tatsache, dass bei bestimmten gerade HR-bezogenen Prozessen immer eine Person, ein Human in the Loop sozusagen mit sein muss, der oder die letztendlich nochmal eine Entscheidung reflektiert, die vorgeschlagen wurde von einem KI-Agenten. Und ich nenne das zusammengefasst bei Datenschutz, bei Cybersecurity, wie auch bei KI nach vorne. Die Lösungen müssen Enterprise-Grade sein, also für Unternehmen wirklich ja den Nutzen bringen, aber sie müssen gleichzeitig auch die Stabilität an den Rahmenbedingungen haben, sodass ein Unternehmen wie eben meinetwegen eine Deutsche Bahn oder eine Lufthansa, die unseren Systemen vertrauen, dann auch diesen KI-Agenten vertrauen können und wissen, an welchen Stellen müssen nochmals welche Ergänzungen gemacht werden und ein Human in the Loop, also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende mit einbezogen werden. Das gelingt alles gut. Wir haben das zum Beispiel für das Thema Prognose sehr erfolgreich mit der Universitätsmedizin Mainz schon in 2023, glaube ich, und dem Fraunhofer-Institut gestartet. Dann haben wir einen Prototypen dort entwickelt und dieser Prototyp ist jetzt bei einigen unseren neuen gewonnenen Universitätskliniken oder auch Krankenhäusern im Einsatz als echtes Produkt, nämlich als Personalbedarfsprognose, die eben vollautomatisch funktioniert und eine sehr exakte Prognose des erwarteten Bedarfs in der Zukunft gibt.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ans Eingemachte bei Athos selber. Sie haben zuletzt Ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Wie zufrieden sind Sie mit dem vergangenen Jahr?
Also in Summe sind wir mit 11% Wachstum und auf der Umsatzebene und einer EBIT-Marge von 36% sehr zufrieden. Wir haben das 20. Rekordjahr in Folge gemacht, aber jetzt wollen wir nicht immer nach hinten schauen, sondern aber 20 Jahre ist trotzdem, das muss man einmal sagen, ist etwas, was uns als Unternehmen und alle Mitarbeitenden bei Athos, glaube ich, stolz erfüllt, dass wir das komplettiert haben. Und es ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man dann auch sagt, dass wir gerade die letzten Jahre, unsere letzte Mittelfristprognose von 22 oder auf dem Rücken nach dem Ergebnis von 22 für 23, 24, 25 ebenfalls erfolgreich komplettiert haben. Und hier hatten wir eine Prognose von einem durchschnittlichen Wachstum auf Umsatzebene von 19% ausgegeben und haben 18,5% erreicht. Also da mache ich einen Haken dran. Das ist auch sehr erfolgreich gewesen aus unserer Sicht. Und das bei steigender Profitabilität und zugleich hoher Wachstums- oder hoher Investitionskraft und Leistung in unsere Produkte, die ich gerade beschrieben habe, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Das Jahr 2025 als solches, da haben wir, würde ich sagen, wir haben ein verhaltenes, bisher ein Stück weit waren wir auch nicht ganz zufrieden. Wir waren nicht voll zufrieden mit der ersten Jahreshälfte. Da hätten wir uns mehr erhofft. Die zweite Jahreshälfte hingegen war deutlich stärker und im Augenblick sehen wir, zumindest aus der Perspektive Januar, wo wir unsere Zahlen veröffentlicht haben und dass das erste Halbjahr dieses Jahres an das zweite Halbjahr 2025 anknüpfen sollte, sodass wir auch recht zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Wie wichtig sind für Sie auch Kooperationen bzw. Übernahmen?
Kooperationen sind auf jeden Fall wichtig. Wir müssen uns nur anschauen, Athos ist positioniert als Spezialist für Workforce Management. Das heißt, wir kooperieren auf einer Technologieebene in vielerlei Hinsicht. Das ist glaube ich mal so die Basis. Allein schon mit den Hyperscaler, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir uns voll in deren Systeme und Servicewelten integrieren und damit dann zusammenhängend eine sichere und hocheffiziente Cloud-Lösung anbieten. Daneben mit Technologiepartnern und Lösungspartnern wie einer SAP meinetwegen, die mit der wir eine sehr intensive Partnerschaft, was das Thema SuccessFactors anbelangt, haben, aber auch anderen Unternehmen, mit denen wir vielleicht nicht auf der formellen, aber in der faktischen Ebene zusammenarbeiten im Bereich Payroll oder anderen Core-HR-Lösungen, also Personalinformationssystemen. Das ist wichtig. Das Thema bringt uns sowohl was das Produkt anbelangt oder die unsere Produkte anbelangt nach vorne, als auch es bringt uns Leads und eine gute Durchdringung in die Märkte. Was das Thema M&A anbelangt, so waren wir bislang, würde ich sagen, eher verhalten. Wir haben dann bislang die 20 Jahre ein rein organisches Wachstum getätigt und haben aber noch einiges vor in der Zukunft. Und da gibt es einmal ein organisches Wachstum, auf das wir weiter setzen, wo wir auf jeden Fall zweistellige Wachstumsraten erreichen wollen und uns recht sicher sind, dass auch bis 2027 auf jeden Fall und hoffentlich dann auch darüber hinaus, da haben wir noch nicht alles im Detail ausgeplant, zu machen. Dann haben wir uns aber auch eine Ambition gesetzt, die aus unserer Sicht von der Marktsituation her durchaus erreichbar ist, aber neben organischem Wachstum auch einbezieht, dass wir anorganische Optionen validieren. Da haben wir im letzten Jahr mit begonnen, angrenzend an unser Produktportfolio noch einzelne Themen vielleicht uns anzuschauen oder auch Technologie hinzuzunehmen, um vielleicht das Thema KI noch zu beschleunigen. Das sind die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen.
Wie sind die Aussichten für das laufende Jahr? Könnten Sie da unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben?
Selbstverständlich. Also wie ich sagte, wir wollen in den nächsten Jahren zweistellig, was den Umsatz anbelangt, wachsen. Wir haben für dieses Jahr 2026 ein Umsatzziel von 215 Millionen ausgegeben und sagen dazu, dass es eigentlich eine recht gute Sicherheit gibt, dieses zu erreichen. Wir sagen 215 rund mit einem starken Wachstum im Bereich Cloud und Subskriptionen. In dem Bereich sind wir bei 25% plus Wachstum ausgerichtet, sind da sehr zuversichtlich. Im Bereich der gesamtwiederkehrenden Umsätze, also Cloud-Subskription sowie das Wartungsgeschäft für unsere Premise-Installationen, gehen wir von einem Wachstum von 15% aus und das wieder bei Margen von deutlich über 30%. Wir haben jetzt ausgegeben mindestens 32% und sehen das eher für den Fall, dass wir untere Ende unserer Umsatz Prognose, also 215 minus 2% erreichen, dann würden wir immer noch 32% Marge anziehen, wenn wir unsere 215 glatt erreichen, sollten wir bei 34% EBIT-Marge sein.
Was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch immer besonders interessiert, ist, wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Da ist Atos, glaube ich, seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon ist, also aus den Nullerjahren, würde ich sagen, sind wir ein nachhaltiger Dividendentitel. Wir haben unsere Dividendenpolitik, glaube ich, 2021 nochmal etwas angepasst und die Ausschüttungsquote von vormals 50% des EPS, also des Ergebnisses pro Aktie, auf nunmehr 75% des Ergebnisses pro Aktie auf Konzernebene erhöht. Und das, wenn ich richtig informiert bin, gibt im Augenblick so eine Dividendenrendite von 2,7-2,8%. Also da wollen wir Kurs halten und wir haben die Cashflows und die operativen Ergebnisse, um das nicht nur für ein Jahr, sondern wie gesagt, schon über 20 Jahre in etwa zu erreichen und das auch nach vorne in die Zukunft zu versprechen.
Und vielleicht zum Abschluss, Sie hatten die Zukunft bereits angesprochen. Wie sehen Ihre Mittelfristziele aus oder vielleicht anders, wo sehen Sie Atos Software in, ich sage jetzt mal, 5 Jahren zum Beispiel?
Ja, das hatte ich angesprochen. Das Mittelfristziel ist jetzt erst einmal 2027. Da wollen wir bei 245 Millionen rund wieder sein. Und rund meinen wir immer 2-3%. Kann es auch etwas niedriger sein. Das liegt dann an der Entwicklung bei den On-Premise-Verträgen, die nicht Kern des Geschäfts sind, sondern das ist ja eigentlich die Cloud- und Subskription. Deswegen, die können wir nicht so genau vorhersagen. Also 245 für Millionen Umsatz für 2027 und dann im weiteren Mittel bis vielleicht auch so in der heutigen Welt langfristigen Zielrichtung bis 2030. Da haben wir die Ambition auf 400 Millionen wachsen zu können. Das ist aber, was ich sage, wirklich bewusst eine Ambition, die setzt sich einmal zusammen aus einem organischen Wachstum, was wir ganz gut, glaube ich, prognostizieren können, ist etwas so eine Fortsetzung der Umsatzwachstumsraten, die wir die vergangenen Jahre oder jetzt bis 2027 planen. Das würde uns dann in etwa auf einem Niveau von 360 Millionen, 350, 360 Millionen bringen, was auch in Line mit den aktuellen Analystenerwartungen ist. Und dann gibt es zwei Hebel, über die wir noch stärker wachsen können. Und das eine ist das Hebeln der Chancen, die in KI liegen. Also im Augenblick wird ja wieder davon geredet, dass KI eine Bedrohung für Softwareunternehmen sind. Wir sehen das wirklich komplett diametral entgegen. Wir sehen KI als eine Chance dafür, zukünftige Wachstumsimpulse. Und das ist ein Handlungstreiber, wo wir glauben, ab 2028 auch nennenswerte Umsätze generieren zu können und dann eben uns dem Ziel, unserer Ambition näher zu bringen. Und kombiniert damit das gerade schon angesprochene Thema kleinere anorganische Wachstumsimpulse noch zu setzen, das würde uns dann zumindest mal die Zielrichtung 400 Millionen erreichen. So. Aber jetzt machen wir erstmal 2026 und fokussieren uns darauf.
Und auf jeden Fall werden uns die Themen Fachkräftemangel und KI in den kommenden Monaten und Jahren auch weiterhin beschäftigen und dadurch dann natürlich vernünftiges Personalmanagement immer wichtiger machen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Leiber, für das interessante Interview an dieser Stelle bedanken und für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Krüger.
Und vielleicht sprechen wir ja dann spätestens 2027 nochmal, ob das alles so geklappt hat mit den Zielen und wie es weiter aussieht, auch im Thema KI natürlich.
Ganz herzlich gerne. Und wenn zwischendurch Bedarf ist, stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Wir hoffen, ihr konntet ebenfalls einige für euch neue und interessante Informationen aus diesem Gespräch mitnehmen. Schaut unbedingt auch einmal auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.